Hallo und willkommen zu Open Court und zwar der langen Version unseres Podcasts der FC Bayern Basketballer. Mein Name ist André Vogt, die Älteren werden sich erinnern, ich war schon mal hier und ich bin zurück und werde alle 14 Tage euch hier durch diese Podcast-Show geleiten. Immer mit der längeren Version, das kürzere Update machen dann die Kollegen Steffen und Martin. Und bevor es losgeht mit Patrick Fehmerling und Per Günther, ein kurzer Gruß an Matthias Killing. Der hat vergangenes Jahr hier diese längere Version von Open Court verwaltet. Und Matthias, vielen, vielen Dank. Kann mir keinen besseren Vorgänger vorstellen. Wahnsinnig guter Job. Es sind große, große Fußstapfen, die ich da zu füllen habe. Von daher, danke an dieser Stelle. Und jetzt viel, viel Spaß mit Patrick Fehmerling und Per Günther. Ja, heute zu Gast zwei deutsche Basketball-Legenden, würde ich sagen. Bei Patrick Fehmer bin ich mir sicher, der ist deutscher Basketball-Rekord-Nationalspieler, auch wenn das vielleicht nicht jeder weiß. Und der andere ist Per Günther, der sich mittlerweile einen Namen gemacht hat als Experte auf diversen Basketballformaten, aber natürlich ebenfalls Nationalspieler, Ulmer Legende. Jungs, schön, dass ihr Zeit habt heute.
Schön, dass ihr da seid.
Freut es mir.
Spaß und Timing ist schon wie damals im Pick'n'Roll, ehrlich.
Das wird heute, glaube ich, auch sehr, sehr wild. Denn wir sitzen jeder bei sich zu Hause. Das ist immer ein bisschen schwierig bei so Dreierkonstellationen. Aber vor 3 Wochen waren wir alle am gleichen Ort. Wir waren alle in Riga, in der, wenn ich mich richtig erinnere, Xiaomi Arena. Und wir haben gesehen, wie Deutschland Europameister geworden ist, zum zweiten Mal. Fangen wir mal bei Patrick an. Wie hast du die letzten 3 Wochen erlebt? Also kommst du dir vor, als wäre es gestern gewesen? Kommst du dir vor, als wäre es schon ein halbes Jahr vergangen seit dem Finale? Wie hast du das abgespeichert hier?
Boah, eigentlich so ein bisschen vom Gefühl, ist echt lange her. Also es waren ja echt 3 Wochen und 3 intensive Wochen. Das war wirklich viel und schön und ich meine, es ist auch viel passiert und es hat mega Spaß gemacht. Aber jetzt ist man so ein bisschen wieder in der normalen Lebensschleife, die mit Familie, mit normalen Dingen, die ja irgendwie im Ablauf sind. Und deswegen ist das schon echt eine Weile her, aber ich habe das sehr genossen.
Ja, Per, wir hatten ja letzte Woche schon gesprochen. Ich glaube, du hast auch gesagt, das ist echt, also ich, bei mir kommt es so, dass es ein halbes Jahr her gewesen wäre, diese 3 Wochen, ehrlich gesagt.
Ja, ist schon eine Weile her, auf jeden Fall. Aber es ist auch für mich so, es ging recht schnell, fast erschreckend schnell wieder so in den Business-as-usual-Alltag rein. Ja, das hat nicht so nachgewabert wie dieser WM-Sieg. Natürlich ist das auch kein WM-Sieg, damals nur noch viel größere Überraschung. Jetzt bist du halt Europameister als Weltmeister geworden. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du Weltmeister als irgendwie Bronzemedaillensieger bei der Euro davor gewinnst. Aber es war so, ja, geil. Mega Bock gemacht. Und dann irgendwie so 2 Tage später war man wieder in seinem komischen Day-to-Day.
Ja, irgendwie fand ich, war dann noch die Bilder da aus Frankfurt, wie sie alle bei der ING DiBa waren. Und danach war wieder Business as usual. Man hat ja nicht mal irgendwie den langen Flug gehabt, wie wir ihn hatten, Per damals aus Manila, sondern man war ja quasi direkt am nächsten Tag zu Hause und wie gesagt wirklich im Trott drin. Wie hast du denn gefeiert, Patrick? Weil Per, weiß ich, der war auch kurz zumindest im Hotel Kempinski, wo sich dann die Belle Etage des deutschen Basketballs getroffen habt. Habt ihr euch da auch gesehen?
Wir haben uns gesehen, ein bisschen, ich war nicht so lange da, muss ich zugeben, aber ich war auch ein bisschen da und habe das sehr genossen. Habe vorher noch mit der Crew, mit dem wir es da gemacht haben, mit RTL, mit den Leuten ein bisschen zusammengesessen noch und ja, muss auch sagen, dass ich ganz schön durch war. Also ich habe mich richtig gefreut und weil das ein richtig geiler Abschluss ist, muss man auch sagen, die Dramaturgie dieses Finals war ja auch, also war perfekt, ne? Kann man, glaube ich, nicht besser laufen lassen, das Ding. Und dann war ich wirklich irgendwann auch ganz schön im Arsch.
Ja, Per, wir standen mit der Printjournal, wir standen an dem einzelnen offenen McDonald's im Nieselregen, haben dann noch ein paar Cheesies gegessen. Wie lange warst du da im Kempinski?
Oh, nicht so lange, glaube ich. 3:30 oder 4:00. Mein Flieger ging um 7:00 morgens, das heißt, ich bin dann irgendwann mit dem Elektroroller ins Hotel geheizt, weil um 5:00, nee, genau, um 5:00 war Pickup vom Hotel, das heißt, ich bin um 4:45 war ich dann am Hotel und bin reingegangen, habe meine Tasche geholt und bin Richtung Flughafen.
Schön, im Nachhinein jetzt verstehe ich auch, was du mit ich war nicht so lange da meinst. Also ich meine, ich war, glaube ich, um 1:30, 2:30 im Bett, weil es war ja relativ unangenehm natürlich da draußen in dieser Regen. Patrick, warst du im Bett, nur um zu checken, wer wie kurz definiert im Endeffekt?
Ich würde sagen, ich war so ähnlich wie Per im Bett.
Ah, okay, verstehe.
Ja, aber die Veranstaltung kommt in Kurt. Das Spiel geht ja bis 23 Uhr. Dann ist noch eine 45 Minuten Nachlauf, der längste Nachlauf der Basketballgeschichte bei Magenta Sport. Dann ist noch quasi da unten Konfetti, da macht man auch Fotos, dann ist irgendwie so ins Hotel Sachen geduscht, weggebracht und ich war vielleicht um 2 Uhr oder so auf dieser Veranstaltung. Kam es einem dann einfach kurz vor, aber bei den Spielern wird es auch nicht viel länger gewesen sein. Die waren vielleicht um 1 Uhr, 1.30 Uhr da. Einfach weil so viel zu tun ist. Die müssen dann ja noch Fotoshoot mit dem Pokal und weiß der Geier. Das heißt, es ist irgendwie alles nicht so einfach, dann die Party direkt oder überhaupt eine richtige Party starten zu lassen.
Ich glaube, das muss auch nochmal feststellen. Das ist ja nicht dieses rauschende Fest, was viele sich, glaube ich, vorstellen, sondern es ist halt eher so ein Händeschütteln, das sind viele vom Verband da. Ja, also es ist eben, also oder Patrick, hast du das alles erlebt? Vielleicht musst du es erklären, weil ich war nicht da. Ich kenne ja nur die Geschichten, die es nicht gab.
Die Geschichten, die es nicht gab. Ja, also ich fand das, ja, das ist ja auch ein bisschen gesittet, ne? Auch für die Spieler, die jetzt irgendwie da 3 Wochen waren, ist glaube ich immer so ein Zwischending, oder vielleicht schließe ich jetzt von mir auf andere, aber zwischen so einem totalen Glücksgefühl und auch so einer Erleichterung, ja, also dass das so, man hat das jetzt gewonnen und hat voll viel investiert und dann fällt Druck ab und laufen nicht alle irgendwie ohne T-Shirt durch die Gegend, ja, das machen andere Leute auf anderen Veranstaltungen. Was auch.
Wem von uns beiden guckst du jetzt an? So viel haben wir beide noch nicht gefeiert.
Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann jetzt angesprochen sein. Und und dann war es, glaube ich, ein schönes Get-Together und klar, auch wurde wahrscheinlich ein bisschen getanzt und was getrunken und das genossen, aber ich glaube auch, das Realisieren dieses Erfolges für die Spieler und für die Trainer und sowas dauert ja auch ein bisschen. Insofern, ja. Aber es war eine schöne Feier. Es war jetzt nicht Silvester oder sowas in Neukölln.
Ich habe gehört, Alan Ibrahim Magisch soll sogar gelacht haben, aber das weiß ich nicht, habe ich nur um 3 Ecken gehört. Die Frage, die wir natürlich jetzt uns ein bisschen stellen müssen, jetzt ist es halt 3 Wochen her und die gleiche Frage haben wir uns, glaube ich, auch vor 2 Jahren gestellt. Was macht man jetzt eigentlich damit? Also wir hatten ja schon ein paar Mal größere Erfolge der deutschen Basketballnationalmannschaft und dann war immer lang die Rede von dem Boom, der jetzt kommt. Und zuletzt muss man sagen, wenn man sich zum Beispiel jetzt nochmal die Zahlen anguckt, so von den Mitgliedern, ne, im DBB, da sind wir jetzt von 2020, als wir 2017 hatten, jetzt auf 274.000 Mitglieder. Das heißt, zumindest spielen mehr Menschen Basketball, als sie das vor 5 Jahren getan haben, Per. Aber spürst du denn so einen Boom? Ich meine, du hast natürlich Kids, die auch jetzt, wo du alles tust, damit die auch Basketball spielen. Ist das für dich spürbar, dass was passiert ist in den letzten Jahren? Oder vielleicht auch was spürbar jetzt von den letzten 3 Wochen?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall was passiert. Das ist keine Frage. Es ist, für mich ist ja Hamburg quasi mein Prisma, wodurch was ich schaue. Also ich sehe quasi, ich bin in eine Stadt gekommen vor 3 Jahren, wo ich gefühlt auf allen möglichen Fußballplätzen gibt es auch quer immer noch Basketballplätze oder zumindest einen Korb. Und das war, der wurde belächelt quasi, weil er einfach nichts zu tun hatte. Mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich am Samstag oder am Sonntag hier in Eppendorf durch die Straße gehe und ich gehe mit meinen Boys zum normalen Freiplatz, dann wird gehupt. Und auch mal 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Wenn ich bei der U7, die Mannschaft müssen sie jetzt 3 teilen beim ETV. Also sie haben 36 Kinder in dem einen Turnverein beim ETV. In einem Format, wo sie 4 gegen 4 spielen. Oder in der U8. Das heißt, also da ist überhaupt schwierig, überhaupt Spielzeit zu bekommen. Es ist natürlich, Hallenzeiten bleiben, ist immer noch ein Riesenproblem. Aber es passiert alles Mögliche. Aber es ist jetzt nicht, glaube ich, die Definition von Boom ist, glaube ich, trotzdem nicht das richtige Wort. Also ich glaube, es ist einfach so, es wird so ein kollektives Wachstum angeschoben und überall ist so ein paar Prozent mehr. Und das wird, glaube ich, in 10 Jahren dafür sorgen, dass Basketball eine andere Position ist, wenn es weiter so cool läuft. Aber also es ist jetzt nicht so, dass, weiß nicht, ich glaube, so Einschaltquoten bei so einem stinknormalen Spiel, wo nicht 12 Europameister spielen, ist jetzt, glaube ich, zum Beispiel nicht der richtige Indikator, um zu sagen, oh, jetzt ist es was oder ist es nichts. Aber ich glaube, so Sponsoring-Entscheidungen, irgendwo da wird mal eine kleine Halle gebaut, irgendwo da springt jemand auf, irgendwo irgendein Medienhaus kauft sich ein Medienrecht oder traut sich nochmal ein Format ran. Das sind diese ganzen überall so ein bisschen was, ist, glaube ich, beschreibt es besser, als zu sagen, wow, wir leben jetzt in einem Basketball, alles Explosion. Das ist es nicht, aber es passiert auf jeden Fall einiges.
Genau, was du sagst, glaube ich, finde ich sehr richtig. Es gibt eben nicht dieses eine Event und danach ist es alles anders, sondern es wächst halt, es geht ja über die Kids. Das ist für mich, sage ich seit Ewigkeiten schon, das ist die größte Währung, die wir haben, eben Kinder, die Basketball spielen, umso mehr, umso besser. Und Patrick, bei euch in Berlin, ich meine, Albert natürlich in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel gemacht. Da ist natürlich auch schon viel mehr passiert als schon auch in anderen großen Städten und kleineren Städten in Deutschland. Aber ist es da auch spürbar? Habt ihr da auch Probleme in Berlin, sofern du es überblicken kannst, dem Ansturm da irgendwie Herr zu werden?
Gut, die Probleme sind ja da, ne? Also dass so Hallenzeiten und Hallen hat der Pierre schon angesprochen, ne? Dass man da also mehr Kapazitäten schafft. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht bestimmt, wenn man sich da Mühe gibt. Ich glaube, ein weiteres Thema ist immer noch Trainer und Trainerinnen, ne? Dass man da irgendwie weiter investiert in Ausbildung, in Motivation, auch in Job, der das sein kann und auch vielleicht dann Leute motiviert in diesen U10, U12, U14 eigentlich da rein zu investieren und zu sagen, das ist ein Jobprofil da, der beste oder die beste Trainerin zu sein, weil das natürlich der Grundstein für alles andere ist. Ja, einmal für den Spaß, den die Kids haben, dann auch nach hinten raus im Basketball und B, natürlich auch die Grundausbildung, die du brauchen wirst, um am Ende auch erfolgreich zu sein, um gesund zu sein. Ja, all diese Dinge, die ja auch mit reinspielen in so eine Basketballkarriere und nicht jeder wird Profi sein und das kann auch nicht passieren, aber dass man da sicherlich noch mehr investiert, weil die Vereine, also die haben Zulauf, die können dem Zulauf, glaube ich, nicht richtig Herr werden bei Männern und bei den Frauen, also bei den Jüngsten, bei den Mädchen. Ja, die wollen alle Basketball spielen und haben richtig Bock und da sind eben an anderen Stellen ein bisschen gefragt, dass man da mehr Zeit investiert und mehr Geld und mehr Leidenschaft, um da vielleicht noch ein bisschen die nächsten Baby Steps zu gehen, wie Per gesagt hat, ja, in vielleicht 5 bis 10 Jahren dann die nächste, das dann auch abzuernten.
Aber das finde ich spannend, dass du das sagst. Das ist ja, wie gesagt, auch nicht das erste Mal, dass man über das Thema spricht im deutschen Basketball. Und sicherlich haben ja andere Sportarten komplett das gleiche Problem. Wenn da irgendwas passiert, ob es jetzt im Handball ist oder sonst wo, ne, die Hallen nutzen wir alle gleichzeitig. Es ist ja nicht so, dass es nur Basketballhallen sind. Aber Patrick, wo siehst du denn da die Verantwortung? Ich meine, man kann immer sagen, ja klar, das ist DBB, das ist BBL, aber am Ende des Tages ist es ja eigentlich eine Geschichte, die darüber weit hinausgeht. Ich meine, klar gibt's wie eben von Alba die Halle, die er renoviert hat und so, aber im Endeffekt ist es ja fast schon eine Aufgabe der BRD, der Bundesrepublik Deutschland, da bessere Voraussetzungen zu schaffen. Oder siehst du da klar irgendwie DBB oder die BBL in der Pflicht?
Also politisch, dass die Einfluss nehmen, ja, auf jeden Fall. Aber natürlich ist das ein staatliches Thema, ja, oder ein Länderthema, wenn ja Bildung Ländersache ist, ja. Aber es ist natürlich eine Geschichte, die man, glaube ich, unterschätzt. Also Sport insgesamt, also wir sprechen jetzt über Basketball, aber Sport insgesamt ist gesellschaftlich so wichtig, meiner Ansicht nach, und so, also nicht nur integrativ, sondern auch um Werte zu vermitteln, um miteinander zu leben, was ja, glaube ich, in den letzten Jahren, also Corona hat das ein bisschen aufgedeckt, wie sich so Dinge auseinanderdividieren lassen von Themen, die gar nicht unsere Themen sind, sondern die einfach ausgedacht sind und dann plötzlich politisch motiviert Leute in bestimmte Ecken gedrängt werden. Und das ist einfach sehr schade. Und ich glaube, wenn du in Sport investierst, hast du einfach eine Chance, das ist ja immer nur eine Chance, dass sich Sachen anders entwickeln, dass sich Menschen anders entwickeln, dass das Miteinander nochmal einen anderen Wert hat. Und deswegen ist es natürlich ein politisches Thema, das, glaube ich, ja, unterschätzt wird, meiner Ansicht nach.
Siehst du das, Per? Ich meine, du hast natürlich jetzt auch in Hamburg, ist ja nicht unbedingt eine riesige Basketballstadt, klar hat man da auch gewisse Tradition, natürlich gerade mit Ristwedel und so, aber ist das auch ein Thema, weiß nicht, ein politisches Thema in Hamburg, kriegst du irgendwas mit?
Ja, also ich weiß, dass hier sich beispielsweise ein Vater wirklich Hallenzeiten erkämpft und erkrallt hat irgendwie hier im Dorf und hat da was geschaffen, was wirklich, ich sitze immer nur da und staune, also es ist quasi wirklich, ist irgendwie an Hallenzeiten gekommen, hat einen Verein gemacht, da kannst du einfach erstmal vorbeigehen und da gefühlt kannst du erst 10-mal hingehen, bevor du irgendwie mal so ein Mitgliedschaftsformular ausfüllen muss, sondern es geht einfach darum, ey, komm vorbei und wenn da zwei ältere Geschwister da sind in der Halle, dann spielen die halt auch mit. Ist jetzt egal, ob die 6 oder dann eben schon 8 oder 9 sind. Das ist so eigentlich so richtig fast wie es sein sollte. Einfach kommt dran, es macht Bock. Aber das Problem ist einfach, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber als ich letzte Mal da war oder ich war zufällig beim ersten Training nach der Europameisterschaft, da waren glaube ich 48 Kinder unter dem Alter von 6 in der Halle. in der kleinen Turnhalle. Und der war alleine, der arme Kerl. Der Trainer, der, das ist dann funktioniert nicht. So, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt in einem Ballungszentrum wie Hamburg, dass da wirklich eine neue Basketballhalle irgendwo hingeht, eine Trainingshalle hingebaut wird. So. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen, die hier super Engagement an den Tag legen, das versuchen schon, die maximal zu nutzen. Ich weiß, die Schulen stellen schon ihre Hallen frei für die Zeit nach dem Schulwesen. Es fühlt sich an wie so ein bisschen maximiert. Es fühlt sich an, als ich bin jetzt nicht der. Ich glaube nicht dran, dass wir in 5 Jahren 2 neue Turnhallen hier sehen. Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Ich bin generell auch einfach zu weit davon weg. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Energie, aber ich bin in manchen Sachen halt ein Stück weit. Weil wüsste ich auch gar nicht, wie das. Also es gibt den Platz nicht. Du kannst keinen. Also wir brauchen ja auch Wohnungen, wir brauchen sonst irgendwas. So, es ist halt einfach. Es ist schwierig. Ich wünschte mir 5 neue Turnhallen, aber manchmal denke ich mir einfach, wenn, dann sind die halt außerhalb und es macht auch keinen Sinn, dass die Kinder wieder mit 7, 45 Minuten oder eine halbe Stunde außerhalb im Auto sitzen und dass sie dann dahin gefahren werden. Das heißt, es ist alles super tricky und ich bin mir sicher, clevere Leute als ich, oder ich hoffe, dass clevere Leute als ich dann irgendwie da mich sich damit dran setzen und dass überall ein bisschen was passiert oder vielleicht ein bisschen was optimiert wird. Aber am Ende ist es einfach eine super schwierige Geschichte.
Aber man könnte ja sagen, die halt, die da sind, einfach. Also wenn die repariert werden müssen, wenn das renoviert werden muss, dass es nicht ein Jahr dauert, bis irgendeine Halle wieder instand gesetzt ist oder weißt du, oder dass es, wenn Hallenzeiten frei sind, dass es, also ich habe das, ich glaube an anderer Stelle schon mal gesagt, dass es irgendwie ein Online-Portal gibt, wo du siehst, okay, da nimmt einer seine Hallenzeit nicht, da kann ich notfalls reingehen und keine Ahnung, so und so viele Stunden oder Tage voraus irgendwas buchen. Also es muss ja einen moderneren Ansatz geben und eine schnellere Handhabe von Dingen. Ja. Also es kann ja nicht sein, dass eine Ausschreibung ist. Und alles ewig dauert, damit das irgendwie so eine Halle irgendwie, keine Ahnung, die Heizung wieder funktioniert oder Asbest aus der Decke kommt oder was auch immer.
Ja, aber zum Beispiel, da bin ich vielleicht dann wirklich geprägt von Hamburg, die quasi die Koordinatorin vom ETV. Ich habe sie neulich mal, gab es einen Anruf von RTL, lustigerweise, und ich sollte irgendwie eine Aufsage machen für Dennis Schröder, sonst irgendwie. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, ey, wir brauchen nächste Woche einfach nur ich muss eine Aufsage machen, 5 Minuten, und die würden das gerne in der Basketballhalle machen. Die hat zu mir gesagt, das kriegt sie. Sie hat nicht die Kraft, mir zu sagen, wo in einer Woche 5 Minuten keine Kinder Basketball spielen, wo ich eine Aufsage machen kann. Und wir haben den draußen gemacht, bei -5 Grad. Also ich glaube, dass tatsächlich das, was ich sehe hier in Hamburg, ist wirklich, da sind die ziemlich weit. Also die versuchen alles, was sie können, aber es, I don't know. Das ist das, was ich hier mitbekomme. Ich habe nicht das Gefühl, ich gehe 5-mal am Tag an Halle vorbei und denke, da ist keiner drin, was machen die da? Und die sind auch alle, die Körbe hängen alle wunderbar, alles runter, verstellbar, alles, wie man sich das vorstellt, Bälle, alles tutti. Aber ist einfach nicht genug.
Aber das, was Patrick sagt, hatte mir witzigerweise beim Top 4 vor 2 Jahren in München, hatte mir Holger Geschwindner gesagt. Der hätte immer für alles eine Lösung sofort, das ist ja alles auch, ne, gar kein Problem, wenn er da 2 Minuten drüber nachdenkt.
Er ist ja auch ein Genie.
Er ist ein Genie, muss man ja sagen. Aber er hat auch gesagt, genau das, was du auch meintest, Patrick. Also eigentlich müssten wir auch so weit sein mittlerweile. Ich wusste ja nicht, was das wieder noch in Deutschland sind, aber er meint, ja, es muss eigentlich digitalisiert werden, dass man weiß, wo ist eine Hallenzeit, wo ist vielleicht irgendeine Ü40-Truppe, die dann nur sich alle 2 Wochen sich mal da treffen, oder sind das vielleicht nur 3, 4 Leute. Aber ich glaube, da kommen wir immer wieder an den Punkt, dass, ne, dass eben Probleme sind, die viel größer sind als der Basketball. Und der Basketball darunter halt einfach auch nur mitleidet jetzt, weil wir eben auf einmal zu wenig Kapazitäten haben. Und deswegen, also ich bin gespannt. Ich meine, wenn man sich mit Henning Harnisch unterhält in Berlin mit seinem Grundschulprojekt, allein was man da so auch hört, was da alles mitschwingt, wenn man einfach nur in Anführungszeiten in den Ganztag in der Grundschule Sport bringen will. Einfach was da für Entscheidungen und für Gatekeeper erstmal überzeugt werden müssen, sind wir einfach, ich finde, das sind Themen, wo wir mal denken, ich glaube, viele sagen immer erstmal BBL, DBB, die müssen es so machen, aber ich glaube, das ist dann einfach auch im gewissen Punkt einfach nicht drin. Und ja, ich habe auch keine Lösung. Aber vielleicht müssen wir mal Holger
eine Sache noch. Mein Bruder ist in Münster und ich bin mir, die Geschichte, die ich gehört habe von ihm, ist, die sind so voll, der Basketball ist in Münster so voll, dass sie jetzt quasi einen Steckbrief die Kinder ausfüllen, wenn die eine Erstanmeldung für irgendeinen Basketballverein machen, wer die Eltern sind, wie groß die Eltern sind und ob die wie so Profisportler oder so was für einen athletischen Hintergrund in der Schule gibt. Weil sie sagen, sie sind eh so voll, sie würden dann im Zweifel nur Leute annehmen, die wo sie das Gefühl haben, da schlummern Potenziale, die es zu heben gilt. Also Steinig, du bitte schreib mir, wenn das nicht stimmt, aber das ist die Geschichte, die ich aus Münster gehört habe, dass man schreibt, hey, mein Papa ist 1,95 Meter und dann so gibt es da vielleicht eine Möglichkeit.
Klingt ja eher wie die alte DDR. Als
ja. Die Chinesen, die Yao Ming produziert haben, sagen so, hey, das ist doch völlig legitim. Aber so,
ja,
klar.
Ja, gut. Ja, schwieriges Thema. Werden wir das Stelle sicherlich auch nicht lösen, aber vielleicht hört hier der eine oder andere zu, der eine bessere Idee hat als wir. Wie kommen wir jetzt von hier aus auf den deutschen Profibasketball? Wie siehst du das, Patrick? Ich meine, du machst die BBL ja auch bei deinen, hat ja auch angefangen vor einer Woche schon. Gibt's da so einen gewissen EM-Effekt? Also ich meine, die Hallen sind ja eigentlich eh immer voll in der BBL. Das ist ja das große Fund, was BBL hat. Das ist natürlich ein Sport, das ist ja immer ein Erlebnis, wenn man in die Halle geht, Basketballer sieht. Das ist natürlich dann toll. Aber merkst du da irgendwie, dass es da vorangegangen ist, dass es mehr Interesse gibt? Also wurdest du von mehr Sendern vorher gefragt, dass du irgendwelche Analysen on air machst?
Nee, ich wusste auch nicht, dass ich jetzt hier Werbung da machen muss für mich, aber vielleicht findet sich noch jemand. Nein, also die Stimmung, hast du ja selber gesagt, also die Hallen sind voll, die Stimmung ist gut. Also jetzt hast du mit Jena und Trier zwei Mannschaften, die glaube ich auch Basketball-Tradition mit reinbringen und auch einen ganz vernünftigen Ball spielen. Also ich habe jetzt Trier gegen Alba gesehen, das war gut für Alba nicht erfreulich, aber eine Mannschaft, die also für einen Aufsteiger sehr, sehr ordentlich spielt, muss man wirklich sagen. Jörg Schneider macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job. Ich glaube, dass man diesen Hype immer bei den Kindern erstmal merkt und in der Halle natürlich, dass die Stimmung gut ist, dass die Leute Bock haben auf Basketball. Ich merke schon, dass wenn man auf der Straße Leute trifft, die sagen, Europameisterschaft habe ich gesehen. Also so ein mit Leuten, die also in der Nachbarschaft wohnen und normalerweise jetzt nicht irgendwie basketballaffin sind, dass man da schon irgendwie merkt, die haben das gesehen, die haben sich gefreut, die fanden es total geil und das ist natürlich, glaube ich, auch ein Schritt, ja, wenn das einfach eine breitere Masse wahrnimmt. Aber es ist natürlich auch so, dass das das Top-Produkt ist, also die deutsche Nationalmannschaft. Ja, das ist natürlich das, ist bei den Männern wie bei den Frauen, das Zugpferd, das am Ende, also tolle Leistungen einfach noch mehr honoriert werden und auch gesehen werden. Und dann bist du wieder im Tagesgeschäft und dann spiegelt das sich vielleicht nicht immer 1:1 alles so wieder. Und man braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit, um das dann nochmal zu analysieren. Aber wie gesagt, wenn die Nationalmannschaft spielt und wenn irgendwelche Leute, die keine Affinität haben eigentlich zum Sport generell schon, aber jetzt nicht irgendwas insbesondere, die das aber wahrnehmen, ist erstmal, glaube ich, auch ein guter Schritt.
Ja, auf jeden Fall. Trotzdem ist natürlich so, wenn man jetzt dazu geguckt hat und man denkt, man hat Interesse daran, ich möchte die Europameister sehen, kann man ehrlich gesagt, wenn es in die BBL geht, ja nur bei Bayern München sehen. Klar ist es irgendwo die Liga der Europameister, weil jeder mal in der BBL unterwegs war. Aber ist das nicht auch ein riesiger, ich will sagen Nachteil, aber ist das nicht auch ein Malus von der BBL, dass man eben nur bei einer Mannschaft dann im Endeffekt wirklich Spieler von dem Europameisterschaftsteam sehen kann?
Ja, ich meine, das ist einfach, am Ende weiß ich nicht, wiefern man der BBL das zum Vorwurf machen kann, dass wir halt tausende Spieler haben, die so gut sind, dass sie in der NBA spielen können oder in der Euroleague sonst wo spielen können. Das kann ja erstmal die BBL nichts dafür. Dann hat die BBL das Problem, dass unsere 19-, 20-jährigen College-Spieler jetzt so gut sind, dass sie halt $1 Million pro Jahr am College verdienen können. Das ist ja alles jetzt erstmal auch Schwierigkeiten, wo ich der BBL also gar nichts vorwerfen kann. Sie macht vieles weiter richtig. Sie versucht da, ich meine, vielleicht sind wir in 5 Jahren so weit, dass Hamburg eine neue Halle hat, Frankfurt eine neue Halle hat, Würzburg eine neue Halle hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie aktuell das alles ist, aber so, also man kann schon noch aufwachen irgendwann in ein paar Jahren und es ist wieder neue Zuschauerrekorde in der Halle und so weiter. Aber es gibt natürlich auch große Schwierigkeiten, die BBL jetzt irgendwie versuchen muss zu meistern, um eben möglichst viel auch von diesem von dieser Energie mitzunehmen. Und das ist für mich, glaube ich, eine der Ligen, für die es einfach nicht einfach ist. Einfach, wie gesagt, weil viele der Gesichter, die Leute sich dann im Sommer halt verlieben, dann im Zweifel alle nur bei einer Mannschaft spielen. Und aber das ist auch so. Und am Ende glaube ich schon auch, wie Patrick sagt, alleine, dass du weißt, wenn es wirklich um was geht, gucken fast 10 Millionen Leute mittlerweile Basketball, das ist schon richtig cool. Und deswegen muss man jetzt nicht gleich sofort enttäuscht sein, wenn dann, keine Ahnung, wenn es im Kleinen, bei wem auch immer, bei uns, bei Magenta oder bei dahin, wo auch immer, wenn es dann erstmal wieder so dieses tägliche, wenn das halt dann auch langsam wächst oder wenn da das einfach wieder so ein bisschen aufholen muss. Ja, deswegen, es gibt große Aufgaben für alle Ligen. Ich meine, alle haben jetzt ihre Aufgaben. Ich glaube, Basketball generell hat natürlich auch Basketball Deutschland hat ja auch dieses Problem, dass gerade haben alle Bock drauf und trotzdem geht man aus so einem Turnier und wahrscheinlich verstehen die 50% der Menschen, die zugeguckt haben, gar nicht, wo sie wen sehen können, weil sie gar nicht wissen, EuroLeague und Champions League und jetzt macht LeBron noch seine Renegade League oder seine Maverick Carter League und dann kommt noch die NBA Europe dazu. Also das ist, wir haben alle große, große Aufgaben vor der Brust und wir können nur hoffen, dass wir die irgendwie einigermaßen so lösen, dass es in Deutschland den Fans einfach Bock macht, ihre Spieler zu sehen oder ihre Lieblingsspieler zu sehen oder sonst irgendwie.
Ja, jetzt haben wir natürlich auch mit den Bayern ein Team, was ja einfach in den letzten Jahren einfach ein wahnsinniger Weg gegangen ist. Also mit dem SAP Garden jetzt, BMW Park, Per, du bist natürlich vor allem mit der Euroleague beschäftigt. Also es ist natürlich einfach momentan so, für meine Begriffe zum Beispiel, der von außen drauf schaut, ist es so dieser Leuchtturm der BBL, der aber auch dem Rest dann schon auf eine gewisse Art und Weise auch enteilt ist. Aber können die anderen Teams denn irgendwas lernen von den Bayern? Kann man sich irgendwas abschauen? Mir fällt es schwer, weil ich denke, das ist schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, was sie da haben. Und ich frage mich, ob die nicht fast schon zu groß sind für die Bundesliga, ehrlich.
Ich glaube, lernen, das ist jetzt, glaube ich, also ich bin erstmal nicht genug dran, um zu sagen können, wer welche Fehler macht. Ich glaube gerade, das gibt bestimmt Menschen, die sagen, es ist schwieriger, in, keine Ahnung, Fechter 4 Millionen zusammenzukratzen, als in München 25 oder 30 oder 35, wie auch immer. Ich glaube, dass viele Manager, ich saß vor kurzem mit dem Steffen zusammen von Chemnitz, der gesagt hat, ey, da ist jetzt wirklich eine Energie drin in der BBL, es gibt alles viel mehr Austausch, es wird zusammen, Best-Practice-Modelle werden sich angeguckt und so, es gibt viel mehr miteinander, einfach weil auch eine Dringlichkeit da ist, da weiterzukommen. Das heißt, ich glaube, da wird wirklich an vielen Standorten gut gearbeitet, aber es gibt natürlich dann auch einfach noch, in Anführungszeichen, dann in manchen Bereichen Limitierungen. Auch, also wenn man jetzt anguckt im europäischen Vergleich, mit wem sich dann auch der FC Bayern München messen muss, das ist immer die gleiche Geschichte. Das weißt du ja auch ganz genauso. Das deutsche System ist halt was anderes. Erstmal muss es wirtschaftlich sein, es muss funktionieren, es müssen viel Steuer gezahlt werden und so weiter. Das haben wir auch alles irgendwie schon ein paar Mal durchgekaut. Ist halt nicht so, dass irgendein Reedereimeister sich irgendwo hinsetzt und jedes Jahr 40 Millionen rausballert. Deswegen.
Patrick lacht, weil er selber ein bisschen Rederei Millionen nur auf dem Konto hat. Genau. Aber
ich glaube, die Uhr ist noch aus dem Jahr. Ja. Weiß ich, da bin ich nicht nah genug dran. Ich glaube, es gibt einfach Standorte, die wirklich viel bewegt haben. Wie gesagt, es kommen noch ein paar neue Hallen in die Liga. Es ist, ja, wünsche ich mir, dass Berlin noch quasi in dem Bereich wäre, sie zu ärgern, die Münchner, oder wären näher dran, auch finanziell. Klar wünsche ich mir das. Sehe ich manchmal den Standort Bamberg und denke mir, ah Mann, wie geil war das? Was waren das für 2, 3 Euroleague-Saisons mit den Bambergern, wo du wirklich, wie cool wäre das, wenn du jetzt mal parallel sowas hättest, ne? Vielleicht sogar Bamberg, Berlin und München, dann noch so ein freches Ulmer-Team dazu, aber es ist einfach wirklich nicht einfach. Und ich bin in keiner Position, so irgendjemand zu sagen, die sollen mal bei München sich doch mal eine Scheibe abschneiden und gucken, wie das richtig gut funktioniert.
Ja, aber das meine ich ja. Ich glaube, es ist einfach auch wahnsinnig schwer, sich da überhaupt noch was abzugucken. Aber Patrick, wenn wir schon Berlin ja kurz angesprochen haben, das ist natürlich schon was, wo Leute sich auch fragen, okay, aber was ist da jetzt eigentlich passiert? Also bist du da noch nah genug dran, um das irgendwie bewerten zu können, warum Alba diesen Status da verloren hat?
Also ich bin nicht so nah dran, dass ich das wirklich mir anmaßen würde, jetzt da irgendwie so intern irgendwie was beurteilen zu können. Das ist natürlich schon so, also wenn du, ich glaube schon, dass sie gerne die Euroleague weiter spielen wollten, aber das einfach finanziell nicht sich rechnet. Ja? Also wenn du 5 Millionen investierst, um da mitzuspielen und am Ende kein Kohle rausziehen kannst, egal was passiert, oder im Rahmen, in dem sie spielen werden, wahrscheinlich in der Euroleague oder können, nicht viel oder gar nichts daran verdienen. Das ist natürlich vielleicht auch dieses Modell der Finanzierung der Euroleague vielleicht auch nicht ganz sinnvoll, sondern da muss man ja auch sehen, okay, wie akquiriere ich Geld, dass Leute, die da mitspielen, auch Geld verdienen. Ja, also das ist ja, dieses NBA-Modell ist ja so, dass jeder, der einen Franchise hat, auch Geld verdient. Also das ist ja auch völlig furchtbar egal, ob man da gewinnt oder verliert. klar in unterschiedlichem Maß, ne, mit Fernsehgeldern und Marktshares und keine Ahnung was. Aber das ist natürlich schon ein Problem, dass das einfach die Finanzierung der Mannschaften sind so unterschiedlich und du hast jetzt Bayern München und natürlich kann man immer sich es leicht machen und sagen, okay, die haben die meisten Kohle, deswegen läuft das alles gut. Ich glaube, die haben sehr gut gearbeitet, die haben was Cooles aufgebaut und die Marke Bayern München ist natürlich eine Weltmarke. Also das ist jetzt nicht, Berlin ist, glaube ich, europaweit sehr respektiert und hat ja auch Unglaubliches geleistet und du hast Henning Harnisch eben angesprochen, auch im Breitensport und im Frauen- und Mädchensport, also da sind sie schon Vorreiter in vielen Dingen, aber was Bayern München natürlich gemacht hat, ist aus dem Nix oder aus einer kleinen Nische vom Basketball ein richtiges Ding dahin zu stellen, das jetzt ja Geld verdient, ja, und das ist natürlich erstmal super spannend. Und jetzt Bayern hat ja, oder München hat ja dieselben Probleme wie andere Großstädte, dass dann andere Fußballclubs oder Konkurrenzsportarten da sind, die auch Geld haben wollen, die auch Geld brauchen, um ihre Sachen auf die Beine zu stellen. Und klar, mit Bayern München ist du erstmal wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt worden, denn dein Startkapital ein bisschen besser ist.
Aber mit dem Kapital muss natürlich auch dann irgendwann was gemacht werden, sportlich. Per, du warst ja gerade in Athen.
Achso, ich wollte jetzt gar nicht das jetzt Bayern irgendwie negativ sagen. Ne? Das war jetzt nicht meine, also ich wollte nicht sagen, Bayern hat nur Kohle und deswegen ist gut, sondern die machen einfach viele Dinge richtig. Ich glaube auch, dass sicherlich da in der Jugendarbeit und dann was noch durchlässig ist nach oben, da kann man sicherlich immer noch dran schrauben. Also das ist immer ein Thema, aber glaube ich nicht nur bei Bayern München, sondern bei vielen Vereinen. Obwohl es besser wurde und aber es muss, glaube ich, immer noch besser werden und auch dieser Weg weitergegangen werden. Aber nicht, dass man das jetzt missversteht. Das war jetzt nicht irgendwie ein Bashing oder so.
Ich glaube, das war auch gar nicht. Ja. Das war, glaube ich, gar nicht missverstehen. Ich meinte nur, genau so meint das. Man kann natürlich viel Geld verdienen, aber wenn man nicht weiß, was man damit machen soll, dann haben wir auch in Europa, glaube ich, schon genug Beispiele erlebt von Teams, die dann auch nicht so, am Ende nicht so weit oben standen. Aber Peer, du hast die Bayern beim Euroleague-Auftakt gesehen in Athen, was ja auch relativ knapp war am Ende noch. Trotz der ganzen Verletzungen. Wie siehst du das Team der Bayern jetzt? Klar, Jukubaitis, den werden wir erstmal ganz, ganz lange nicht sehen, der ja so, würde ich schon sagen, der Königstransfer des Sommers war es. Also was traust du den Bayern so zu in der Euroleague-Saison?
Also von dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich tatsächlich positiv überrascht. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat bei den Münchnern, dann hieß es ja so ein bisschen, okay, du bist quasi gezwungen, so ein bisschen die Würfel rollen zu lassen. Das heißt, du suchst die Spieler, die keine sichere Sache sind, wo keiner weiß, okay, davon kriege ich garantiert das, aber wo du denkst, okay, der war jetzt in der Rolle im letzten Jahr und vielleicht gibt er uns dieses Jahr viel mehr. Das ist der Isaiah Mike, das ist der Raythan Mace, das ist der Wenyen Gabriel. Und wenn du sie in Athen gesehen hast, dann bist du zusammengezogen und dachtest, okay, wie kann das sein, dass die Bayern quasi bei jeder dieser Verpflichtungen genau getroffen haben und die schon, die aussehen, als wären sie jetzt wirklich bereit, aus einer kleinen Rolle bei einem anderen Team dazu überzugehen, in einer sehr großen Rolle für den FC Bayern München Spiele zu gewinnen. Und das hat sich dann wieder so ein bisschen relativiert beim Roterstern Heimspiel, dass du sagst, okay, das haben die gewonnen und du bist alles wunderbar, Pana kannst du verlieren und du bist 1-1 zu Hause, Hausaufgaben gemacht, guter Saisonstart, unter den super schwierigen Voraussetzungen. Da waren es dann aber 5 andere Spieler und die Neuverpflichtungen sahen so ein bisschen shaky aus. Und das werden sie wahrscheinlich dann auch einfach sein. Und mein Fazit darunter, also es waren dann Andi Obst, im zweiten Spiel war es Andi Obst und Lucic und genau die noch so ein bisschen Probleme hatten in dem Pana-Spiel. Jetzt kannst du natürlich hoffen, dass sich das irgendwann so ein bisschen relativiert und die fügen sich so ein bisschen zusammen, aber für mich ist es genau das. Du hast einen Haufen Spieler, die du nicht so konstant bekommst wie letztes Jahr, die Edwards, Nick Weller-Bepp und Devin Bookers. Und deswegen fehlt diese Jukubaitis-Element, wo du gesagt hättest, das ist der Spieler, der einfach dann, wenn du, was weiß ich, 38 Spieler hast, 30 davon richtig abliefert, weil er genau die richtige Altersstruktur ist, genau an dem richtigen Zeitpunkt seiner Karriere. Dann hätte ich ein besseres Gefühl Richtung Playoffs. Ich glaube trotzdem, dass das irgendwo in diesem Pulk Richtung von zwischen 14 und 10 oder 14 und 9, wenn man es gut meint, das irgendwie so das Ding sein muss. Und dann wird es am Ende werden tatsächlich 1-2 Spiele entscheiden, weil das werden wieder so, das wird Monster eng beieinander liegen.
Siehst du das, Patrick? Gibt es da irgendwie noch einen Spielertyp oder irgendwas, was dem Bayern noch gut tun würde jetzt auf dieser Reise hoffentlich in die Playoffs?
Ich glaube, Joe Vogtmann, wenn er wieder da ist und gesund ist und fit ist, wird den helfen. Ja, einfach weil er, also weil er das bringt, was er bringt. Ne? Also er ist smart, er kann das Spiel lesen, er kann selber die Kugel reinschmeißen und Plays machen. Und der ist, glaube ich, in engen Situationen derjenige, welcher der auch gute Entscheidungen treffen kann. Also es wird ihn auf jeden Fall gut tun. Ansonsten bin ich mit Peer. Also du weißt noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das erste Spiel in Panathinaikos war auch, ich meine, alle waren super aufgeregt und haben sich richtig gefreut und haben so ein bisschen auch überperformt in bestimmten Situationen. Und das ist auch normal. Auf der anderen Seite, dass du Adi Obst ja kein Scheunentor treffen kann. Wir alle wissen, wie er treffen kann. Also jetzt gegen Red Star hat das ja gezeigt. Und ich glaube, damit das alles gut passt, müssen, glaube ich, viele Puzzlesteine einfach zusammenpassen. Dann am Ende. Ich glaube aber trotzdem, dass sie eine Chance auf die Playoffs haben. Wenn man da reinkommt, kann natürlich vieles richtig sein, weil auch andere Mannschaften irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen haben werden, andere Mannschaften mit Rhythmusproblemen oder so zu kämpfen haben werden. Insofern bin ich der Situation erstmal positiv gesonnen.
Jetzt hast du ja, Patrick, selber auch einige Jahre in der Euroleague verbracht, auch außerhalb von Deutschland. Wie würdest du das einordnen wollen, diese Euroleague insgesamt? Weil man hört ja immer so, ja gut, da gibt's ein paar Teams, wie Per ja auch schon angeschnitten hat, ohne es auszusprechen. Da ist brutto gleich netto. Ne, da ist auch vielleicht nicht unbedingt da sind nicht unbedingt die gleichen Voraussetzungen da. Ne, es gibt kein Salary Cap etc. Ist das denn eine Liga, wo es ein bisschen Chancengleichheit gibt, oder gibt es da schon klar vielleicht eine Zweiklassengesellschaft, weil es eben einige Mannschaften gibt, die wirklich finanziell so viel größere Potenz haben als das große Feld dahinter?
Also die Diskrepanz ist natürlich groß, muss man einfach sagen. Das Gefälle ist ja, Gehaltsgefälle, das da ist, ist schon horrende. Also du hast Steuern angesprochen, du hast Grundetats angesprochen. Ich glaube, dass auch, dass du A-Lizenz Mitglieder hast, die finanziell daran verdienen, und andere Mannschaften, die hoffentlich ein bisschen daran verdienen, ist natürlich auch nochmal eine Diskrepanz, weil dann bringt ja wieder die Chancengleichheit wieder aus dem Gleichgewicht, die irgendwie vielleicht irgendwie hergestellt werden könnte oder sollte. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil wenn du da jetzt eine Liga draus machen würdest, wo es irgendwann finanziell, also es gibt keine Gleichheit, ne? Aber wo es bestimmte Regeln gibt, an denen man sich orientieren kann, wo es bestimmte finanzielle Anreize gibt, erfolgreich zu sein und auch mehr zu investieren und mehr zu akquirieren, dann ist es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Sportlich ist das ja einfach eine geile Liga zu gucken. Also ich gucke super gerne, es ist super intensiv, es ist physisch, es ist trotz aller 1-1-Spielerei, ist es trotzdem taktisch immer noch ja hochklassig und taktisch geprägt. Mir macht's Spaß zu schauen, ja, muss ich einfach ehrlich sagen.
Ich glaube, Jay, um da nochmal anzuschlüpfen, dass es ist halt kein Zufall. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, du kannst nicht quasi eine Mannschaft mit 20 Millionen, kann nicht mal in einem Jahr eine Mannschaft, wenn alles bei Null anfangen würde, die bauen, die besser ist als eine Mannschaft mit 40 Millionen. Weil ich finde auch schon, dass die großen Teams mit unser Geld ganz schön rausblasen und nicht super effizient ihre Ressourcenallokation betreiben. Das große Problem ist, dass du es nicht in Jahr 2 und nicht in Jahr 3 und nicht in Jahr 4 bekommst. Also wenn du dir anguckst, Panna und Olympiakos sind immer gefühlt im Final Four oder kurz davor, die behalten 10 Spieler. Also vor diesem Riesenumbruch von Panna, wo alle sich die Augen gerieben haben, dass du es einmal geschafft hast, mit Ataman wirklich ein Jahr in Jahr 1 erfolgreich zu sein mit viel Geld. Weil das ist schon schwierig genug. Aber da bleiben jetzt einfach genau die Spieler, und dann holst du dir noch einen Shorts, obwohl du einen Kendrick Nunn hast, und das wird nicht besonders toll aussehen. Das ist für mich rausgeschmissenes Geld ein Stück weit. Aber es ist egal. Du hast den gleichen Stamm, du fängst nicht bei Null an, es geht jedes Jahr weiter. Und das ist genau der Unterschied zu den anderen Teams. Also Real Madrid kann sich das erlauben. Die großen Teams können die Spieler halt nochmal bezahlen und dann weiter nur punktuell das machen. Alle anderen Teams, so Paris mit um die Playoffs gespielt, München mit um die Playoffs gespielt. All diese ganzen Teams, die so ein Überraschungsteam, die verlieren ihre besten 3-4 Spieler und müssen dann wieder hoffen, dass sie müssen wieder so ein bisschen diese Würfel rollen lassen, was wir gerade schon gesagt haben, gamblen, was Neues irgendwie aus dem Hut zaubern. Und dann müssen sie hoffen, dass es in dem einen Jahr so unfassbar klickt, bevor du wieder also deine Spieler verlierst, dass du wirklich mal um Titel mitspielen kannst. Und das ist schon eigentlich fast eine Aufgabe, die du kaum bewältigen kannst.
Das ist ganz witzig, weil eigentlich ist das ja auch, was du beschrieben hast, die BBL. Überlegt, dass, ne, du die Bayern, da hast du mit den anderen Möglichkeiten, und dann du hast lange noch in Ulm gespielt. Da muss man natürlich einfach auch mal vielleicht dann Glück haben, dass in einem Jahr alles klickt, um dann halt so ein Team wie Bayern auch in der BBL zu schlagen. Also das kann man, glaube ich, 1:1 übersetzen, oder?
Ja, wobei das noch krasser macht, also wenn wir gerade schon ein bisschen über die BBL gesprochen haben, was wären das für 2 Jahre gewesen, wenn wir nicht Ulm gehabt hätten, tatsächlich. Und Ulm ist ja wirklich ihre eigene Geschichte und es ist nicht, weil ich da 14 Jahre gespielt habe, auch weil ich, als ich gegangen bin, meine Gedanken dazu hatte, wie so ein Projekt weiterlaufen soll, weil ich immer dachte, ihr müsst doch jetzt dem Titel hinterherjagen, ihr seid doch kurz davor, ihr müsst irgendwie das Geld für Spiele ausgeben und nicht irgendwie einen Campus bauen und 18-jährige Franzosen spielen lassen. Aber das, was da passiert, ist wirklich so exzellente Arbeit. Also neue Trainer, es funktioniert. Talente spielen, 18-jährige spielen, 20-jährige spielen, irgendwelche Tobias Jensen spielen. Und du gewinnst. Und du gewinnst einmal den Titel und bist einmal in Spiel 5 gegen München und startest jetzt schon wieder 4-0. Das ist schon wirklich ein Projekt, was man, da kann man nicht oft genug, das drüber reden. Und was es auch für einen Wert mitbringt, einfach Identität geschaffen, was ganz Eigenes, fast ein Unikat in Europa. Und ja, das ist genau die Aufgabe und die Mannschaft, die es bisher am besten irgendwie schafft, fast jedes Jahr bei nahezu null anzufangen und trotzdem am Ende im Mai kurz davor zu sein, Titel mitzunehmen.
Wen würdest du noch da sehen, so jetzt, wenn es darum geht, um die Favoriten in der kommenden BBL-Saison?
Ja, jetzt habe ich Albert Trier gesehen, da würde ich sagen, Trier. Nee, keine Ahnung. Ich sagte eigentlich, so bei Alba wusste ich ja nicht, was jetzt passiert. Das ist ja auch eigentlich, also fast alles neu, muss man ja einfach sagen. Ich glaube, das wird sich ja auch noch entwickeln. Also die Mannschaft ist nicht da, wo sie wahrscheinlich in 3 Monaten sein wird. Aber die Bayern werden auch anders in 3 Monaten sein als jetzt in den letzten Tagen. Ich bin sehr gespannt, weil es, glaube ich, also für den Würzburgern, also Filipowski kriegt ja immer eine Mannschaft hin, ja, und die wirklich schlagkräftig ist, die Basketball spielen kann und die genau irgendwie das widerspiegelt, was er, glaube ich, auch haben will. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt den Titel gewinnen können, gegen Bayern München zum Beispiel oder so, aber da bin ich sehr gespannt, was da noch sich so weiterentwickelt, weil ich glaube, dieses Jahr wird es noch ein bisschen noch wilder als die letzten Jahre da nach Bayern und Ulm, würde ich sagen.
Da würde ich aber abschließend gerne noch auf ein Thema kommen, Per, was wir auch während der Euro kurz mal auf wieder Vorlage hatten, weil auch Justus Hollertz sich darüber gesprochen hatte oder geschrieben hatte. Natürlich für die Bayern jetzt, letztes Jahr waren es glaube ich 83 Partien dann mit Euroleague und BBL. Jetzt hatten wir natürlich auch noch Nationalmannschaft Sommer, wo eben auch 5 Spieler von denen dabei waren. Gut, ich glaube, Leon Kratzer können wir auch vielleicht rausnehmen, ohne ihm zu nahe zu treten. Der hat wahrscheinlich dann nicht unbedingt so toll verausgabt, aber war zumindest die ganze Sommer im Basketball. Das ist ja auch mental dann ein Load, den man mitnehmen muss. Ist das wirklich ein Problem, deiner Ansicht nach? Ist das zu viel für die Jungs, dass sie jetzt gerade in solchen, so sagt Sommern, wo auch dann noch ein großes Turnier ist, mit auch einer Vorbereitung, die man ja auch noch dazu nehmen muss, dass sie quasi dann, sagen wir, vielleicht 11 Monate am Stück eben im Basketball spielen und dann eben auch in der Euroleague, wo doch mal vielleicht eine andere Belastung da ist als in der BBL und dann eben aber auch, wo sich alle 2 Tage irgendwo spielen, wo du vielleicht auch so von der Konzentration nicht auf dem gleichen Level sein kannst, wie vielleicht 2 Tage vorher in Athen, vielleicht dann in Jena bist du vielleicht nicht bei 100%. Einfach mittlerweile ist da nicht ein Punkt erreicht, wo man sich wirklich vielleicht ein bisschen Sorgen machen muss, dass da auch wirklich es mehr Verletzungen gibt als in der Vergangenheit.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das jetzt, also wie gesagt, wer das nicht so nah dran ist, die Euroleague ist ja aufgestockt, das heißt, es sind nochmal mehr Spiele. Ich meine, die Saison, wenn du nicht sonderlich erfolgreich bist, startet quasi bei 80, 85. Und dann ist dann immer noch Luft nach oben. Dann hast du noch Testspiele, dann hast du so Pokalspiele. Hast du im Zweifel, wenn die eine oder andere Playoff-Serie länger dauert, solltest du sogar in die Euroleague-Playoffs kommen. Dann hast du gar kein Problem damit, die 100-Spiele-Marke zu brechen. Kannst du sehr entspannt machen. Und das ist dann am Punkt, wo du das kann's nicht sein. So, wir sagen das schon ewig. Und es passiert sowieso nichts. Das heißt, die Spieler müssen damit irgendwie klarkommen. Ich selber sehne mich ja schon quasi in dem nächsten Sommer entgegen, wo kein großes Fieberturnier stattfindet und will einfach die Nationalspieler und die ganzen Menschen einfach jetzt schon am liebsten einfach dahin entlassen und einfach ihnen sagen, eure Zeit wird kommen, ihr könnt einen Sommer runterfahren. Die werden einen Preis zahlen. Toi, toi, toi. Ich hoffe natürlich keine traumatische Verletzung, keine Flut von Achillessehnenrissen, so wie wir es in den USA sehen oder sonst irgendwo. Aber die Karriere wird 1-2 Jahre kürzer sein. Das ist bei allem, was du machen kannst, Reise und Physio, die Jungs sind so fleißig, du hast keine Spieler mehr, die ist, also faule Spieler, die werden nicht mehr so weit hochgespült, dass sie Euroleague spielen. Dafür ist die Konkurrenz, oder es sei denn, es sind irgendwelche wildesten Talente, aber die passen auf ihren Körper auf, die tun alles, was sie können. Und trotzdem ist gerade die Rübe einfach, die wird leer sein. Und die wird leer sein im Dezember, Januar, vielleicht noch Februar, und dann hast du irgendwann wieder, kommt die Sonne raus im März, und dann glaubst du wieder, bist du wieder lebensbejahend kurz unterwegs, und dann denkst du, okay, jetzt irgendwie durch die Playoffs robben, und dann ist mal Pause, aber das ist krank. Was die, also wer auch immer diesen Zyklus mitgespielt hat von Eurobasket, WM, Olympische Spiele, EM, das ist, und mehr oder weniger keine richtige Verletzung hatte, ich will nicht wissen, wie es bei den Leuten aussieht. Ich war bei Media Day bei München und ich habe also mit den Spielern sprechen können. Nochmal, ich bin angekommen und war so, boah. Nach der Europameisterschaft war für mich so ein bisschen anstrengend. Ich wäre ready, eigentlich nochmal ein bisschen zu chillen. Aber come on, Media Day, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und das ist normal, für jeden unterschiedlich. Also klar, für einen Oscar da Silva, der hat jetzt Bock jetzt. So, letztes Jahr war eine Kacksaison bei Bayern, der hat jetzt Bock. Ein Kratzer hat Bock. Aber was weiß ich, für ein Obst oder für sonst wen ist es einfach, das wird ein Marathon. Das wird ein Marathon. Das ist unvorstellbar.
So, das denn noch mit deiner Zeit noch, ist das noch zu vergleichen? Ich meine, du hast ja dann auch, Euroleague gespielt, auch in der Nationalmannschaft, oder ist das einfach mittlerweile einfach so viel geworden, dass das einfach ein ganz anderes Paar Schuhe ist mit der Belastung?
Das ist schon viel höher, die Belastung. Also, das ist, keine Ahnung, wir haben auch vielleicht 70 Spiele gespielt im Jahr, oder wenn du mit alle Playoffs gespielt hast und du bist Meister geworden und gehst am Ende vielleicht noch zum Final Four von der Euroleague, dann bist du ja auch bei, was ich, Mitte, Ende 80 würde ich sagen oder sowas, aber dieses dreimal die Woche performen, und jetzt muss man ja sagen, in der Bundesliga, wenn Bayern irgendwo hinfährt, dann sind die gejagt und dann will jeder Bayern München schlagen. Das heißt, du hast ja trotzdem den Druck, da zu performen. Das heißt, du hast nicht irgendwie, also wie nicht griechische Liga irgendwie verharmlosen, aber wenn Panathinaikos oder Olympiakos irgendwo in die Pampa fahren und in Volos spielen oder so, keine Ahnung, wo sie dann am Ende spielen, dann sind das...
Die Volos-Fans, die werden ich, hier schön kommentieren, aber ja.
Ich liebe Volos. Nein, also, aber das ist natürlich nicht auch keine Chancengleichheit, und da ist aber die Konkurrenz nicht so hoch, und glaube ich, da ist die Bundesliga schon tough zu spielen, weil du da nicht irgendwie, du kannst keinen Abend mal irgendwie bisschen lockerer machen. Weil dann kommen eben Mannschaften, die dich schlagen wollen und die Energie haben und die vielleicht nur einmal die Woche spielen oder vielleicht alle nur zweimal die Woche spielen. Und das ist schon ein Riesenunterschied, gerade so, wenn du das eine Weile machst. Ja. Und das ist fiesch. Und das ist natürlich das Problem, dass eigentlich das Produkt sind die Spieler, nicht die Liga oder die Ligen oder was auch immer, sondern die Spieler. Und da muss man eigentlich, glaube ich, auf das Produkt auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja? Und da auch vielleicht ein bisschen anders planen. Und ja, du willst mehr Spiele, ja, du willst mehr Geld verdienen. Das ist alles okay. Aber dann kommen wir wieder zurück. Dann muss auch wieder mehr Geld in die Vereine fließen, die dann auch daran teilnehmen und die Qualität dann auch hochhalten in solchen Sachen. Und eine kurze Sache. Nächstes Jahr ist Frauen-WM, insofern ist ja trotzdem ein richtig großes Fieberturnier.
Ja, ich meine, für die Herren, du Nasenbär.
Für die müden Obstbeine, meine ich.
Ja. Aber nur nochmal, um das klarzustellen. Nur nochmal so, um ein Gefühl zu geben, weil Patrick sagt ja richtigerweise 3 Spiele die Woche. Es sind ja einfach nicht nur 3 Spiele die Woche. Also es sind ja, du hast ja durch die 20er-Liga in der Euroleague regelmäßig, ich glaube, 11 Spieltage, wo du 4 Spiele die Woche hast. Samstag, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das ist gestört. Also nur mal fürs Gefühl, fürs Geschmäckle. 30.09., 2.10., heute 10.10., 12.10., 14.10., 16.10., 20.10., 24.10., 26.10., 28.10., 30.10. Das liest sich für mich wie ein NBA-Schedule, ohne dass du back-to-back bist. Das ist gestört. Mit einem Trainer an der Seitenlinie, der das Gefühl hat, ich habe erst 3-mal trainieren können mit dieser Mannschaft, ich werde auf Teufel komm raus Trainingsinhalte in diese Körper reinpressen zwischen diesen Spielen. Das ist nicht so. Und dann musst du so groß sein, da musst du halt Panner sein, da musst du 2 Mannschaften haben. Aber das hat München nicht. München hat keinen Elias Harris verletzt. Hollatz kurz verletzt gewesen. Vogtmann verletzt gewesen. So, das heißt, der Kader ist nicht groß genug. Das werden die gleichen 8, 9, 10 Spieler werden für Herbert diese Spiele gewinnen müssen. Und das müssen sie auch dann in der BBL, und das müssen sie genauso auch dann 4-mal die Woche. Das ist nicht, Das ist es nicht.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich will euch nicht entlassen, weil ihr natürlich auch schön abliefert und auch gemolken werdet, genau wie die Spieler in der Euroleague. Patrick, wann können wir dich denn wieder hören auf dein? Was ist denn dein nächster Einsatz?
Ich mache als nächstes, zumindest jetzt erstmal geplant ist, das Alba Bayern-Spiel hier in Berlin. Ich glaube, 26.10. ist das. Da freue ich mich richtig drauf, weil das immer noch ein Derby ist und, glaube ich, immer noch emotionalisiert ist und das wird, glaube ich, ganz cool.
Derby weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber cool wird es bestimmt und natürlich auch viel Historie dabei.
Ich finde schon, dass das vom Namen immer noch ein Derby ist, Alba Bayern und glaube ich auch, und da kommen wir wieder darauf zurück, wenn Bayern so viele Spiele in den Knochen hat, dann wird es auch nicht leicht für Bayern dazu gewinnen, sage ich jetzt so.
Das stimmt. Per, du bist wahrscheinlich direkt schon wieder jetzt die Woche dran, oder?
Ich bin am 14. mache ich Juli Konferenz, glaube ich. Also ich habe jetzt kurz Pause. Danach aber 14., 16., 24., 26., 28., 29.
Boah, das ist brutal.
Auch meine Zitzen sind bunt.
Okay, das ist das richtige Schlusswort. Sind wir ehrlich. Ich dachte nicht, dass wir noch einen draufsetzen können, aber das ist auf jeden Fall das Ende. Jungs, vielen Dank, dass ihr an diesem Sonntag Zeit hattet für Open Court und dann alles Gute auch euch für die Saison.